Thomas hat gesagt, ich soll ein paar Sätze sagen. Allerdings, das hieße Eulen nach Athen tragen, weil die meisten mich ja noch kennen, weil ich ja mal Glied dieser Gemeinde war. Vielleicht das, was sich geändert hat. Die Kinder sind nicht mehr so klein, die sind groß, weit weg. Das interessiert vielleicht. Christian lebt in Zürich, bei Zürich. Die Laura lebt in Stuttgart. Und Philipp, der lebt überall. Im Augenblick ist er in Valencia und studiert hat er in Berlin und. Alle ausgeflogen. Muss ich halt meinen Neffen mitbringen. Ja, ich bin inzwischen Pensionär. Was Schöneres kann es gar nicht geben. Das mal der arbeitenden Bevölkerung gegenüber gesagt. So, ich möchte am Anfang noch keinen Bibeltext lesen. Ich möchte ein paar Ausführungen machen. Aber natürlich komme ich zu einem Bibeltext, keine Sorge. Und ich bin auch froh, dass ich diese Predigt nicht in Englisch halten muss. Nicht nur, weil es mir vielleicht etwas schwerer fiele, sondern weil sonst auch die Thematik nicht so gut rüberzubringen ist. Die Predigt habe ich genannt, sind wir beim Sie oder schon beim Du? Und im Englischen würden wir dann einfach sagen, you can say you to me, das passt nicht ganz. In Deutschland sind wir förmlicher. Da nutzen wir das Sie gegenüber Fremden. Leute, die wir nicht so kennen oder die wir achten müssen oder achten. Und das Du bieten wir erst an, wenn wir sehr viel persönlicher werden. Meinen ersten Chef zum Beispiel habe ich das erste Mal geduzt. Da war er schon lange nicht mehr mein Chef. Und wir sind uns trotzdem verbunden geblieben und irgendwann haben wir persönlichere Gespräche geführt und dadurch ist das Du entstanden. Es gibt auch merkwürdige Geschichten. Einer meiner Freunde und Kollegen erzählte in unserem Freundeskreis, dass er die Doktorarbeit geschrieben hat und an der Universität als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war. Man duzte sich unter den Doktoranden. Und als die erste ihren Doktortitel machte, freute man sich. Und bei der kleinen Ansprache, die sie hielt, sagte sie, so, jetzt habe ich ja den Doktortitel und ich möchte, dass ihr mich jetzt wieder siezt. Es ist dabei geblieben, selbst als die anderen ihren Doktortitel dann auch gemacht haben. In der Adventgemeinde bin ich mit einem Mischmasch groß geworden. Das adventistische Sie hieß, dass sich getaufte Glieder mit Schwester und Bruder und dem Nachnamen ansprachen. Als Kinder sagten wir Tante und Onkel und nannten den Nachnamen. Erst wenn man sich näher kannte, eine persönliche Bindung aufbaute, und da ist sie wieder, die persönliche Bindung, da kam das Du. Und auch hier gibt es natürlich ein paar Highlights, wie unser damaliger Gemeindeleiter in Bad Homburg, der immer lieber Bruder Doktor angesprochen wurde, weil er Mediziner war. Und ja, es gehörte halt dazu. Ich nutze den Mischmasch auch ganz gerne. So habe ich zum Beispiel den lieben Bruder Thomas mit der Woche kommuniziert, da kann man andere schon ein bisschen frotzeln. In meiner letzten Zeit der Berufstätigkeit beim internationalen Konzern kam die Aufforderung, ab jetzt duzen wir uns alle, wir arbeiten ja alle an einem gemeinsamen Ziel. Auch an mich wurde diese Anforderung herangetragen. Ich sollte endlich auch mal modern denken und nicht im Zeitgeist der Antike verharren. Gut, ich bot es allen an, Aber viele meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragten mich, ob sie beim Sie bleiben dürften. Ich hoffe, es lag nicht nur an meiner grimmigen Miene. Meine Tochter sagt immer angeborene Grundgrimmigkeit. Sondern weil sie mir sagten, das ist ein Zeichen von Respekt. Und einen Chef, den man sieht, dem traut man mehr zu, als wenn wir ihn als auf gleicher Ebene behandeln. So, nun möchte ich mal etwas tiefer einsteigen. Wie sehen wir Gott? Nicht meine Ebene, da möchte ich gerne aufschauen. Ist er doch dieser Weise, Allmächtige, alles Erhabene, der mir deshalb helfen kann, weil er die höchste Instanz ist? Verwende ich die Anreden lieber Gott oder lieber Vater sozusagen als ein verklausuliertes Siezen, wie man das mit Vätern im 19. Jahrhundert gemacht hat? Oder möchte ich ihn persönlich in mein Leben integrieren? Ihn als meinen persönlichen Vater duzen? Alles mit ihm besprechen? Es gibt heutzutage Eltern, die von ihren Kindern mit Vornamen angesprochen werden. Das scheint mir auch etwas unpersönlich. Wie gehe ich aber mit Gott um? Duze ich ihn? Oder sieht sie ich ihn? Ist er eine Art Übervater oder mein persönlicher Begleiter in allen Lebenslagen? Lobe und preise ich ihn noch, wenn er mein persönlicher Freund ist? Bekomme ich die rechte persönliche Beziehung, wenn ich ihn über mir als den großen, erhabenen Gott ansehe? Als ich die Predigt das erste Mal gehalten habe, hat mir jemand gesagt, du schaffst da ein künstliches Problem. Gott ist der Allmächtige, den kannst du siezen. Christus ist dein persönlicher Freund, den kannst du duzen. Und der Heilige Geist ist derjenige, mit dem du eine persönliche Beziehung haben kannst. Ich sehe da jetzt erstmal keinen Unterschied. Ich rede weiter von Gott. Und ich denke, für mich ist weiterhin die Frage, sieze oder duze ich ihn? Ich bin froh, dass sich Gott in meinem Leben persönlich zeigte und zeigt, dass ich ihn zu allen Tages- und Nachtzeiten ansprechen kann. Ich kann ihn befragen, wenn ich Dinge nicht verstehe oder mein Innerstes leidet. Da brauche ich keine höhere Instanz, sondern einen mitfühlenden, persönlichen Gott, der mich versteht, ohne dass ich ihm alles in Schriftsätzen groß und breit erläutern muss. Auch möchte ich ihn nicht nur ansprechen, wenn ich Sorgen habe oder Hilfe benötige. Es reicht mir auch nicht, dass ich ihn in Entscheidungen mit einbeziehe. Ich möchte Gott auch Danke sagen für diesen unheimlich großen Segen, den ich in meinem Leben verspürt habe. Und ich möchte Gott in allen Lebenslagen duzen. Wenn wir über das Reden mit Gott sprechen, fällt uns natürlich zuerst das Vaterunser ein. Da hat Christus uns gezeigt, wie wir mit dem Vater sprechen können. Aber in Notsituationen, bei Sorgen und Hilfeschreien, da fällt einem sofort Psalm 23 ein. Und da sind wir bei dem Bibeltext, den ich hier zitieren möchte, vorlesen möchte. Und wir sind bei einer Predigt, die ich eigentlich so nie halten wollte. Denn ich habe damals oder bis vor kurzem zu mir gesagt, Michael, und ich persönlich duze mich, Michael, der Psalm 23, der ist einfach zu hoch, als dass du dazu eine Predigt halten kannst. Und nun wage ich mich daran. Wir lesen Psalm 23. Psalm 23 heißt ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde natürlich auch. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Habt ihr die Einleitung noch im Kopf? Ein Psalm Davids. Das ist der persönliche Lobgesang von David. Es ist nicht ein Verfassungsparagraph oder ein Generaltext, der für alles herhalten muss, wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir eine höhere Instanz suchen und den ich zitieren muss, am besten auch noch auswendig, wenn es mir dreckig geht. Aber genau so habe ich einige Aussagen und Zitate in letzter Zeit zu diesem Psalm empfunden. Psalm 23 war mehrmals schon Grundlage für unsere Bibelgespräche. Und eine der lieben und bewundernswerten älteren Damen sagte in der Diskussion in einem dieser Bibelgespräche, ich gebe es jetzt mal so in Gedächtniswiedergabe an, der Herr ist mein Hirte, und wenn es um uns herum auch schwierig wurde, wir haben immer unsere Wassersuppe gehabt, und wir werden immer gestärkt werden. Ich komme auf den Begriff Wassersuppe noch zurück. Aber ich war eigentlich unwillig, diese Aussage so abzunicken. Und die Unwilligkeit wurde bei mir verstärkt, direkt an einem Tag danach, als ich einen Bericht über eine Frau aus der Tigray-Region sah, die innerhalb der kriegerischen Auseinandersetzung zu Fuß 10 Tage zu einem UNHCR-Flüchtlingslager unterwegs war. Die Reporterin befragte sie, wie schwierig das gewesen sei, und sie antwortete, und auch hier wieder Gedächtniswiedergabe, ich habe die Tigray-Region mit meinen 9 Kindern verlassen. 6 musste ich unterwegs begraben, weil sie zu schwach waren. Aber ich bin Gott so dankbar, dass ich mit 3 Kindern dieses Flüchtlingslager erreichen durfte. Was ging in meinem Kopf vor? Gestern hatte ich noch, also den Tag davor, von der Wassersuppe gehört. Hatte Gott keine Wassersuppe für die 6 verstorbenen Kinder übrig? War der Psalm 23 vielleicht für sie nicht geschrieben worden? Warum hat er gerade diese 3 Kinder, die überlebt haben, ausgesucht? Haben die vielleicht Psalm 23 auswendig gekonnt und die toten Geschwister nicht? Und wie kann diese Mutter noch dankbar sein, wenn nur jedes dritte Kind überlebt hat? Hat sie mit Gott auf ihrer Flucht gerungen? Oder sah ihr Gespräch mit Gott anders aus? Hat die Mutter auch so überlegt? Hat die Mutter eine Antwort erhalten? Mein jüngster Neffe ist lutherisch-protestantisch aufgewachsen und im Mai 2023 fand die Konfirmationsfeier statt. Wir saßen in der Kirche und der Pfarrer sprach in seiner Predigt über Psalm 23 und dass Konfirmanden dank moderner Nutzung im Zeitalter der iPhones keine Texte mehr auswendig lernen müssen. Aber er hat gesagt, bei Psalm 23 können Sie vielleicht auch mal eine Ausnahme machen. Und Sie sollten sich Psalm 23 als Fundort einprägen. Das helfe Ihnen, wenn Sie in leidvolle Situationen kommen. Tja. Und am Ende bat er die Konfirmanden, vielleicht kommt ihr in eurem Leben noch mal das eine oder andere Mal in die Kirche. Er würde sich freuen, sie noch mal zu sehen. Neben mir saß mein Schwips-Schwager. Ich weiß nicht, ob er den Begriff kennt. Genauer gesagt, es ist der Schwager meiner Schwägerin gewesen. Ein praktizierender Christ, er beugte sich zu mir und flüsterte, ja, Michael, die kommen noch zu ihrer Trauung hierher und dann sieht sie der Pfarrer noch auf dem Friedhof, wenn sie beerdigt werden. Mehr wird nicht passieren. Ich weiß, dass in den Adventgemeinden die Anwesenden den Psalm 23 meist noch auswendig können. Ich möchte nicht für euch sprechen und ich werde auch mit anderer Sichtweise zurechtkommen, wenn ihr sie habt. Ich habe mich gefragt, ob dieser Text wirklich Bestandteil meiner persönlichen Beziehung zu Gott ist. Ich weiß natürlich und ich habe mich für David immer gefreut, dass Psalm 23 der Ausdruck seiner persönlichen Beziehung zu Gott ist. Und dann kam mir die Idee, ist es nicht wichtig, dass ich in meinen Gedanken über Gott meinen eigenen Psalm 23 niederschreibe? Gehört es nicht zu einer persönlichen und individuellen Beziehung, dass ich meine eigenen Erlebnisse mit Gott niederschreibe, beziehungsweise schreibe, was Gott für mich persönlich bedeutet? Und selbst wenn ich sage, ich habe eine persönliche Beziehung zu Gott, bei Psalm 23 überkommen mich nicht allzu oft intensive Gefühle. Das mag auch daran liegen, weil es für mich sehr problematisch ist, weil ich nämlich nicht sehr positiv über Hirtendasein und Schafe denke. Deswegen war ich froh, dass keines der Kinder ein Schaf genannt hat, damit ich ihnen jetzt nicht die Motivation raube. Wie kommt das? Während meiner Ausbildung, ich wollte gerade zu meinem älteren Bruder nach Süddeutschland fahren, erhielt ich einen Anruf von meiner Mutter. Vater ist gerade ins Krankenhaus auf die Intensivstation eingeliefert worden, Verdacht auf Herzinfarkt. Ich brauche dich jetzt. Ich bin mit Vaters Kleinbauernhof überfordert. Kleinbauernhof eines Pensionärs, das war stark untertrieben. Ich konnte es beurteilen, denn ich wohnte direkt neben seiner Scheune. Neben Hühnern, Enten und Gänsen gab es 110 Schafe und unter anderem auch 20 Pferde. Ich sagte meine Fahrt ab. Ich bat gute Freunde meines Vaters, die selbst einige Pferde hatten, sich um die Pferde zu kümmern. Hühner, Enten und Gänse oblagen meiner Mutter. Ich durfte mich der Schafe erfreuen. Ich liebte Akten, ich liebte Sport, aber außer einem Aquarium hatte ich bis dahin nie was mit Tieren zu tun. Und nun im Februar 110 Schafe, wie versorge ich die? Ich ging erstmal zum Nachbarn. Oskar war ein erfahrener Rentner, der früher selbst Landwirtschaft hatte. Und Oskar sagte ich, dass ich nichts weiß. Aber Oskar erklärte mir, dass die Schafe in der Winterzeit Rübenschnitzel erhalten. Die müssen einen Tag vorher eingeweicht werden, damit sie bei den Schafen kein Magengrimmen hervorrufen. Er erklärte mir, in der Scheune links gibt es mehrere blaue Tonnen deines Vaters. Da hat er schon Rübenschnitzel eingeweicht. Und dann müsste ich die auf die Winterweide bringen, wo sich die Schafe befinden, und in den Futtertrog schütten. Weiterhin gibt es dort ein eingelassenes Bassin. Und da Frost war, musste ich dreimal täglich das Eis aufhacken und immer genügend Wasser mit Kanistern reinleiten. Herrlich, so ein Hirtenberuf. Dann sollte ich um die Weide gehen, da Schafe dumme Tiere sind, und schauen, dass ich kein Schaf im Zaun verfangen hätte. Und wenn dies der Fall ist, nie hinter das Schaf, sondern nur seitlich dazu stellen und das Schaf befreien. Auch das bitte zweimal täglich. Ja, und wichtig, gleich wieder Rübenschnitzel einweichen, damit die Schafe am nächsten Tag auch was zu essen haben. Dank Oskar, es gab ja noch kein Internet, kam ich einigermaßen zurecht. Nur einen Hinweis hatte ich wohl überhört. Und glücklich war ich in dieser Zeit nun wirklich nicht. Ich suchte einen fairen Käufer, um mein Dasein wieder in meine Richtung zu lenken. Aber es dauerte halt seine Zeit. Und diese nicht positive Sichtweise wurde durch ein besonderes Erlebnis bestärkt. Es waren 5 Grad minus. Ich musste Wasser zu den Schafen bringen, hatte gerade das Eis aufgehackt, als mich von hinten der bullige Schafbock meines Vaters auf die Hörner nahm und in das Meer als eiskalte Wasser hineinwarf. Nicht nur, dass mein Hintern wehtat, die Kleidung gefror sofort, ich zitterte wie Espenlaub. Und als ich mich warm abduschte und die Kleidung wechselte, könnt ihr euch vorstellen, da hatte ich Tränen in den Augen. Dass Oskar mir sagte, dass man natürlich auch nie hinter den Schafsbock aus dem Blick lassen sollte, das habe ich wahrscheinlich nicht gehört. So, und wenn ihr ein solches Erlebnis habt und den Hirtenberuf so seht, glaubt ihr, dass der 23. Psalm das Herz voller Gefühle weich werden lässt? Aber ich habe meinen eigenen Psalm geschrieben. Ich habe, wie ich es vorhin gesagt habe, gesagt, was ist das, was Gott in meinem Leben getan hat? Und wie würde ich, wenn ich heute den 23. Psalm schreiben müsste, wie würde ich ihn schreiben? Diesen Psalm findet ihr jetzt nicht in der Bibel. Ein Psalm Michaels. Der Herr ist mein Arbeitgeber, mir wird es an nichts fehlen. Er lässt mich in einem wunderschönen Büro arbeiten und ich durfte sogar eine Kantine nutzen und ich hatte sehr oft mehrere Eistruhen in der Nähe. Er achtet nicht nur darauf, dass ich Nahrung und Trinken bekomme. Er sorgt sich auch darum, dass ich kein Burnout bekomme. Er freut sich über meinen Erfolg und beglückwünscht mich auch um seiner Firma und seines Images wegen. Und selbst wenn ich Fehlentscheidungen getroffen habe und Hohn und Spott abbekam, fürchte ich keine Kündigung. Denn du vertraust mir als Chef. Dein Mitgefühl und deine Ermunterung trösten mich. Du hältst zu mir, selbst im Angesicht meiner neidischen Kollegen oder derjenigen, die mich fälschlicherweise des Mobbing bezichtigen. Du lässt mich Karriere machen und erhöhst regelmäßig mein Entgelt. Diese Zugehörigkeit und deine Fürsorge werden mir ein Leben lang deutlich. Denn selbst nach dem Arbeitsende versorgst du mich mit einer Betriebsrente und ich werde deinem Hause verbunden bleiben, immer da. Das ist meine Lobpreisung. Das ist aus meinem Leben das Dankeschön an Gott. Natürlich könnte ich Verse hinzufügen, andere Psalme erarbeiten, wo mir Zweifel und Fragen auftauchen. Auch gibt es Psalmen, wo nur gejammert wird. Und ich würde jetzt nie unbedingt einen Psalm über Familienglück, erfüllende Ehe oder lang erfülltes Leben meiner Brüder schreiben. Das käme mir nicht in den Sinn. Auch David, ich kenne jetzt keinen Psalm über das wunderbare Königtum, über seine liebenden und treusorgenden Kinder. Da war ihm wohl auch nicht danach. Oder vielleicht kenne ich die Psalmen nicht nur. Wenn ihr Zeit habt, denkt drüber nach, wie sehe euer Psalm 23 aus? Aber eine persönliche Beziehung zu Gott, das Duzen dieser Machtfülle, dieses Aber, heißt ihn nicht nur zu loben, heißt auch mit ihm zu leben, mit ihm zu kommunizieren, ihm alles erzählen zu können. Ja, ihn auch anzuschreien, ihm meine Gedanken und Vorwürfe zu übermitteln, ihm vorzujammern, dass ich Leid und Trauer habe, dass ich keinen Sinn verstehe, dass ich nicht einmal eine Wassersuppe erkennen kann und das Liebste gerade stirbt, sterben wird oder schon verstorben ist. Das ist ein persönliches Gespräch. Und wenn ich mit Gott auf Du und Du bin, dann darf ich auch genau solche Gespräche führen. Ich darf ihn anschreien, ich darf ihn fragen, was soll dieser ganze Mist? Ja, ich denke, Kritik ist erlaubt. Gott, warum lässt du das zu? Aber ich glaube, und ich habe bisher auch nicht immer eine Antwort auf meine Fragen bekommen, aber auch das gehört dazu, dass ich in einer persönlichen Beziehung manchmal keine Antwort bekomme und ich trotzdem diese Beziehung als persönlich bezeichnen kann. Dass ich damit leben muss, dass manche Fragen offen sind. Aber heißt Kommunikation nicht auch gegenseitiger Informationsaustausch? Kommunikation ist eine Angelegenheit in zwei Richtungen. Gehört nicht nur Sprechen im Gebet dazu, sondern nicht auch Hören und Verstehen? Redet dieser Gott zu mir persönlich? Verstehe ich die Ansprache Gottes in meinem Leben? Gibt es vielleicht Ansprache und Antworten Gottes, die ich nicht höre oder nicht verstehe? Wenn ich mein Gebetsleben betrachte, dann empfinde ich manchmal meinen Redeanteil oft als zu hoch. Nehme ich mir Zeit, mache ich den Versuch zuzuhören? Kann ich Stille aushalten? Es gibt Kommunikation, da wird immer gesprochen, entweder der eine oder der andere, bloß nicht anschweigen. Sollte ich im Gebet einfach auch mal ruhig sein? Schweigen? Stefan Hinze bezeichnet im Kalenderzettel vom 15. August 2023 dieses einfache Schweigen im Gebetsleben als hörendes Gebet. Wie redet Gott zu mir? Zu mir persönlich dringt keine Stimme durch. Ich bin dabei zu lernen. Ich will lernen, wie Gott mit mir reden will. Bekomme ich das auch realisiert, wie er mit mir kommunizieren möchte? Ich habe bei Betriebsversammlungen gesehen, wie in der Nähe des Rednerpultes, so wie hier, auf der einen Seite 3, 4 Personen saßen, die mich gar nicht anschauten. Die saßen in die Richtung, guckten in die Richtung. Denkt man auch erstmal, ne? Aber auch dafür gibt es eine Erklärung. Es waren Gehörlose und vor ihnen saß die Gebärdendolmetscherin. Und die Gebärdendolmetscherin guckte auf mich und sie gab das an die 3, 4 Personen weiter, damit die auch Kommunikation erlebten. Ja, wie ist es? Wie kommuniziert Gott mit uns? Muss ich Angst haben, dass ich es nicht verstehe? Ich zitiere oder ich benenne einen Bibeltext aus 1. Samuel 3. Samuel schläft. Ich lese jetzt nicht den ganzen Text mit euch. Samuel schläft und er wird gerufen und er läuft sofort zu Eli und sagt, hallo Eli, was hast du denn? Ich habe dich nicht gerufen. Und wir sehen, dass es öfters passiert. Ja, Gott spricht Samuel an und der kapiert das gar nicht. Hätte Gott vielleicht mit einer hallenden Stimme, mit Donner und wie, was weiß ich noch, reden sollen? Nein, er hat so gesprochen, wie er es für richtig hielt. Und viele sagen ja, der Eli war so ein alter, komischer Kerl, hat nicht viel Gutes gehabt, konnte auch seine Kinder nicht erziehen. Aber was der Eli hier macht, der Eli sagt zu dem Samuel, hör zu, da will Gott mit dir reden. Und der Eli ist gar nicht stinkig, schließlich ist er der hohe Priester und schließlich müsste Gott eigentlich mit ihm reden. Nein, das interessiert ihn gar nicht. Der Eli sagt, du musst nur sagen, ja Gott, ich höre. Ja? Meint ihr nicht, dass Gott einen Weg findet, dass ich sagen kann, ja, jetzt habe ich es verstanden. Der will mit mir reden. Dieser Gott, dieser Abba, der will mit mir eine persönliche Beziehung aufbauen. Und ich brauche keine Sorge haben, dass ich da jetzt studieren muss, wie ich das da verstehen kann. Gott lässt dir ausrichten, notfalls durch andere, wie du ihn verstehen kannst. Ja. Wie gehe ich denn damit um, mit diesem Gefühl, da passiert irgendwas nicht, ich müsste vielleicht mehr tun in dem Verhältnis zu Gott? Also mir wäre ja so eine Uhr, also ich habe jetzt so eine Uhr, die hat mir meine Tochter geschenkt, weil sie meinte, ich müsse wissen, mein Herzschlag, wie viel habe ich getan, die meldet sich auch ab und zu und sagt, jetzt ist mal endlich wieder Bewegung notwendig und so weiter. So eine göttliche Uhr wäre mir auch recht. Eine Uhr, die mir sagen würde, so bitte jetzt mal mehr beten oder jetzt mal einfach stille sein und zuhören. Ganz ehrlich, wir brauchen keine Uhr. Wir sollen mit Gott reden, wenn uns danach ist. Wir können stille sein und wir werden merken, was er uns zu sagen hat. Und jetzt bin ich noch mal bei der Wassersuppe. Wäre ein schöner Linseneintopf oder eine Gulaschsuppe nicht angemessener? Ist es nicht das, was ich erwarte, wenn ich im, jetzt gehe ich noch mal auf Psalm 23 ein, im finsteren Tal bin, verschuldet oder unverschuldet und Gott mir helfen soll? Wenn wir in der persönlichen Beziehung mit Gott stehen, werden wir manchmal Antworten erhalten. Manchmal auch nur eine Wassersuppe und keine Gulaschsuppe. Und wir müssen es aushalten. Und ich zitiere frei aus dem Buch von Lawrence John Crabb mit dem Titel »Wenn Gott unsere Wünsche nicht erfüllt«. Wir beten um einen Parkplatz und wirklich, gerade vor uns fährt ein Auto direkt vor dem Eingang weg, wo ich rein muss. Erfahrung. Ist Gott nicht gut? Selbst um diese kleinen Dinge kümmert er uns, kümmert er sich und hilft uns. Und dann beten wir, weil die Frau oder die Kinder eine lebensbedrohende Krankheit haben und es erfolgt keine Gesundung, sondern der Tod kommt und wir fragen uns, warum kannst du mir einen Parkplatz geben, aber mein Kind nicht gesund werden lassen? Das wäre doch eine Glaubenserfahrung. Gott nimmt uns in seine Arme, selbst wenn wir ihn nicht verstehen. Und wir werden mit solchen Nicht-Antworten, Nicht-Wundern leben müssen und leben können, wenn wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Lasst uns Gott nicht siezen. Lasst uns diese Duzverbindung aufbauen, auf dass wir in allen Dingen ihm vertrauen können. Amen.